Aber Jesus tritt ein. Und er kann auch bei dir in die Mitte deiner Probleme treten und ein Friede sei mit dir sprechen. Was ist dir vor Augen? Was ist trotz des schönen Feiertages heute an beengender Lage für dich da und lässt sich eben nicht einfach so abschütteln? Ich möchte dich ermutigen. Jesus kann dort in die Mitte treten, wenn du ihn lässt. Er kann. Wann er das tut, ist nicht verfügbar für uns. Er kommt zu seiner Zeit, mit einem Mal. Aber es bleibt, damals wie heute, nichts könnte ihn aufhalten. Selbst die verschlossensten Türen nicht. Und wenn Jesus reinkommt in eine Situation oder wenn Jesus reinkommt ganz grundsätzlich in dein Leben, dann hat das Folgen. Und von dem, was er anstoßen möchte in unserem Leben, erzählt eben der weitere Text von heute Morgen, den ich eben las. Ich lade euch ein, dass wir mal Stück für Stück uns das anschauen. Das Erste, was Jesus mitbringt oder anstoßen möchte, ist der Osterfrieden. Er sagt, Friede sei mit euch. Ostern hat ganz zentral mit Frieden zu tun. Nicht nur, weil wir im Radio oder Fernsehen von den Friedensmärschen hören, die in unserem Land stattfinden, sondern noch viel tiefer hat Ostern mit Frieden zu tun. Denn Jesus hatte ihn seinen Freunden versprochen. Er sagte damals bei seinem letzten Abendessen mit seinen Jüngern, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Ein Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Das sagte Jesus damals, einen Abend vor seinem Tod. Und dieses Versprechen löst er hier ein, am Ostersonntag. Es gibt einen Frieden und er gibt einen Frieden, den die Welt so nicht geben kann. Kein Bankkonto könnte diesen Frieden verleihen. Diese Art von Frieden, keine Anerkennung, die ich durch eine gute Position in der Arbeitswelt bekomme, keine Wertschätzung aus Beziehungen in Familie oder unter Freunden vermag diesen tiefen Frieden zu geben, den Jesus gibt. Frieden, das heißt auf Hebräisch Shalom. Und Shalom ist sehr umfassend zu verstehen. Shalom bedeutet, da ist etwas ganz. Und Heil. Und damit blickt der Shalom nach vorne, in Gottes neue Welt, wo alles heil und wieder ganz sein wird. Alles, was hier irgendwie abgebrochen, beschädigt, durcheinander ist, unvollständig. Ob Gesundheit, Beziehung, was auch immer. Jesus sagt, ich möchte euch Frieden geben. Ich möchte Dinge wieder heil und ganz machen. In diesem Leben anfangen. Aber das Vollständige, das kommt dann noch. Und das will ich dir geben. Und damit gibt er eine Zukunftsperspektive, die unglaublich stark ist. Ich war neulich mal wieder spazieren draußen. Nach meiner Grippe konnte ich das eine Weile nicht machen. Dann kam noch die Erkältung. Also war ich irgendwie 3 Wochen ausgenockt, wo das nicht möglich war. Es hat mir gut getan, dann mal wieder rauszugehen. Und es war schon abends, es begann schon finster zu werden. Um mich herum dunkle Büsche, oben eher graue Wolken. Und ich ging hier auf den Berg hoch, Richtung Köckersdorf, und dann schaute ich da hinten zum Horizont. Und da war so eine rote Ecke. Das war wie so ein rotes, breites Fenster in einer sonst ziemlich trüben, dunklen Welt. Und das war ein toller Ausblick. Und ich bin eigentlich nicht sonst besonders negativ eingestellt. Aber in der Situation, ich dachte irgendwie, ja, das Leben ist auch nicht immer ganz so einfach. Also, so dachte ich da halt. Ich dachte, ja, wenn man Kinder hat, ja, muss man manchmal schon so früh aufstehen, ist noch so müde. Das muss natürlich eigentlich immer meine Frau machen. Ich dachte, Arbeit ist auch manchmal mühsam. Ja, also das Leben ist irgendwie auch manchmal herausfordernd. Aber obwohl diese Gedanken da waren, waren sie gar nicht so schwer. Denn ich hatte einen tollen Ausblick. Ich dachte, ja, dieses Leben ist vielleicht manchmal mühsam, wie so eine Woche, wo man vielleicht 6 Tage voller Arbeit hat. Aber dann am 7. Tag, dann tritt man in die Ruhe ein, in die Ruhe des Sabbats oder des Sonntags, darf ausruhen. Und so eine Woche, die wir erleben in unserem Leben, dies wäre ein Bild für unser Leben insgesamt. Unser Leben mag insgesamt manches mühevoller haben. Aber ganz am Ende treten wir, wenn wir mit Jesus verbunden sind, so sagt es der Hebräerbrief, treten wir in die ewige Sabbatruhe rein. In die ewige Ruhe bei Gott. Und alles, was irgendwie mühevoll war von der Woche, von dem Leben, das ist dann nicht mehr. Das dürfen wir dann ablegen. Und das ist eine wunderbare Perspektive, auf die wir zugehen. Das ist wie, wie für mich, als ich da oben auf dem Berg war, manches dunkel um mich herum oder zumindest grau, aber eine ganz, ganz helle Perspektive dort am Ende. Und das war ein breites Fenster. Und das hat mir einfach Mut gemacht. Das hat mir eine Leichtigkeit gegeben, wo ich dachte, ja, wenn auch manches mühevoll ist, also ja, aber die grundlegendste, die tiefste Ebene, die stimmt einfach. Der Ausblick stimmt. Und das gibt mir eine Leichtigkeit für dieses Leben. Das hat mir Mut gemacht. Und das ist, in diesem Moment habe ich so ein bisschen etwas gespürt von diesem Osterfrieden. Und das wünsche ich dir auch. Ich wünsche dir, dass du sagen kannst, wie es in so einem ganz alten Lied heißt, mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Auch wenn ich hier in manchen Stürmen vielleicht bin, in mancher Dunkelheit. Dieses Lied hat jemand geschrieben, der ganz viel Leid erlebt hat. Der hat Familienangehörige verloren, noch und nöcher. Aber der sagt, in all diesem Durcheinander ist mir doch wohl in dem Herrn. Verleiht er mir doch einen Frieden, mit dem ich leben kann. Und das ist der Osterfrieden. Und den wünsche ich dir. Und den möchte Jesus dir zusprechen. Und von diesem Osterfrieden ist der Schritt zur Osterfreude ganz klein. Das hängt direkt damit zusammen. Jetzt war ich zu schnell. Na, egal. Die Jünger freuen sich, als sie Jesus sehen. Was muss das für eine Überraschung gewesen sein, als er auf einmal im Raum stand? Plötzlich. Ein Freund von mir hatte mal Geburtstag. Wir waren noch zusammen in der Jugend. Und ich glaube, es war der Vorabend von seinem Geburtstag. Wir hatten eine Jugendstunde und die war ziemlich kurz. Wir haben sie extra kurz gemacht. Jeder von uns ist unter irgendeinem Vorwand, hat gesagt, ah, ich muss halt schon mal los. Und okay, so ging die Jugend sehr schnell zu Ende irgendwie. Und wir machten uns alle auf die Socken. Und seine damalige Freundin, seine heutige Frau, die hatte ihn noch so ein bisschen zurückgehalten, hatte uns aber schon den Schlüssel seiner Wohnung gegeben. Und wir haben uns also auf die Socken gemacht, sind zu seiner Wohnung gebraust, haben uns dort im Wohnzimmer es uns gemütlich gemacht, hatten Getränke, hatten Essen dabei, Musik angemacht und hatten gute Stimmung. Und dann kam er eben mit seiner Freundin dann auch noch hinterhergefahren, rechnete natürlich mit nichts. Machte die Wohnungstür auf, macht ein paar Schritte, macht die Wohnzimmertür nur einen Spalt auf. Und was er sieht, ist Licht, sind viele Menschen, ist Musik, ist richtig viel Stimmung. Und er war dermaßen geschockt, dass er die Tür, baff, wieder zuhaute. Und ich glaube, er wollte eigentlich einen Baseballschläger holen. Weil er dachte, was ist hier los? Und er musste sich erstmal sammeln. Und vielleicht musste seine Freundin ihm auch sagen, du, ey, wir sind's, die Jugend. Für dich, weil du Geburtstag hast. Wir wollen hier reinfeiern. Und dann macht er wieder die Tür auf. Und dann musste er sich wirklich erstmal sammeln. Und sagte, oh, okay. Und wir hatten einen guten Abend. Und ich glaube, genauso muss das hier gewesen sein. Stellt euch das vor, da sind die Jünger, haben alles verrammelt, sind in schweren Gedanken miteinander unterwegs und dann auf einmal, bam, ist Jesus in der Mitte. Plötzlich steht er da. Und ich glaube, sie müssen erst einen Schreck gehabt haben. Und dieser Schreck, der löst sich nach und nach auf. Und sie sehen hier seine Hände an und die Wunden in seinen Händen, wo die Nägel durchgeschlagen worden waren. Und sie sehen die Seite an, wo der römische Soldat den Speer reingestochen hatte, wo Blut und Wasser herausfloss und deutlich wurde, Jesus ist wirklich jetzt mausetot. Und sie sehen das an und sie erkennen mehr und mehr, das ist er. Das ist unser Herr, das ist wirklich Jesus Christus. Der Groschen fällt in Pfennigstücken. Und die Erkenntnis breitet sich aus. Jesus ist das. Und jetzt bricht sich Freude Bahn. Sie freuen sich. Und das ist das, was er ihnen versprochen hat. In dem Vers hier unten ist es zu lesen. Beim letzten Abendessen hat er ihnen gesagt, ihr seid jetzt traurig, weil ich euch gesagt habe, ich muss gehen. Doch ich werde wieder zu euch kommen. Und dann wird euer Herz voller Freude sein. Und diese Freude kann euch niemand nehmen. Echte und tiefe Lebensfreude entsteht durch einen Frieden, der fest gegründet ist. Nichts kann dieses unterste Fundament erschüttern oder wegnehmen, von dem wir eben sprachen. Dieser Friede über die feste Hoffnung, die Jesus uns schenkt, gibt eine begründete Lebensfreude, auch in trüben Zeiten. Und diese Freude wünsche ich dir. Es ist die Osterfreude, die Freude der Auferstehung. Wilhelm Busch hat mal erzählt, dass er an einem neuen Ort als Pfarrer gearbeitet hat, hat die Leute besucht und er war irgendwann schon echt müde und hatte schwierige Begegnungen gehabt und er sagt, okay, diesen einen besuche ich noch. Und dann reicht's aber auch. Und es war ein alter Mann. Und er saß in einer dunklen Werkstatt, es war ein Korbmacher. Und dieser alte Mann war fast blind und Wilhelm Busch dachte, naja, wenn ich jetzt dorthin gehe, der wird auch mir nochmal sein Leid klagen und wird über alles Mögliche nörgeln und wird sagen, wie schwer und böse doch alle sind und ist. Und aber das Gegenteil ist, er kommt rein und dieser Mann fängt an zu strahlen und freut sich und sie haben ein tolles Gespräch und irgendwann räumt dieser alte Mann fast blind, räumt die Körbe zur Seite, nimmt so ein Tuch weg und hat irgendwie so ein kleines, na, Keyboard wird es damals noch nicht gewesen sein, so ein Harmonium oder irgend sowas und sagt, komm, wir singen noch zusammen. Und sie singen ein Lied, das von der Auferstehung handelt oder von dem neuen Leben, das Gott ihnen gibt, von der Hoffnung. Und dieser alte Korbmacher, fast blind, in dieser dunklen Werkstatt, der strahlt und der strahlt etwas aus von dieser Osterfreude, die in ihm steckt. Und diese Freude, die können wir nicht machen. Aber wir können Jesus einladen. So genauso wie hier bei seinen Jüngern, dass er auch in unsere Mitte tritt. In die Mitte unseres Herzens. Und dass er uns ein wenig von dieser Freude eröffnet. Von der Hoffnung. Von der Freude der Auferstehung. Und wenn du möchtest, dann lad Jesus doch heute ein. Mit einfachen Worten. Wenn du einfach sagst, bitte Herr, beschenke mich mit dieser Osterfreude. Das bringt Jesus mit. Das möchte er anstoßen. Noch mehr stößt er an. Die Ostermission. Den Frieden, den Jesus uns schenkt, den sollen wir weiterreichen. Und interessanterweise verlieren wir da nichts davon, weil einfach genug da ist. So ein bisschen wie heute Morgen hier beim Frühstück. Vielleicht habt ihr ganz viel Osterzopf vor euch gehabt. Und ihr habt das weitergereicht, weil einfach genug da war. Es reicht für alle. Und so auch bei dem Frieden, den Jesus uns gibt. Er sagt, ich gebe euch meinen Frieden. Und wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch, dass ihr diesen Frieden weitertragt. Hierzu, diesem Vers könnte man ganz viel sagen. Man könnte eine ganze Predigtreihe dazu machen. Führt heute Morgen zu weit. Aber auf einen Aspekt möchte ich eingehen. Wenn Jesus sagt, so wie der Vater mich sandte, so sende ich euch, dann heißt das auch, dass wir in dieser Art und Weise von Jesus gesandt sind. Das heißt zum Beispiel, dass wir die Komfortzone verlassen, so wie Jesus den Himmel verließ und in unsere Erde kam. Das heißt aber auch, dass wir in der Kraft gesandt sind, in der Jesus gesandt war. Wir lesen in den Evangelien immer wieder, dass Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes seine Sendung, seinen Auftrag, sein Leben gelebt hat. Und das führt uns eben zu der Osterbegeisterung. Wir lesen, Jesus hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Das ist komisch, oder? Warum macht Jesus das? Warum haucht er sie an? Ist das nicht seltsam, dass Jesus da seine Jünger anschaut und pustet ihnen ins Gesicht? Was soll das? Wir können das besser verstehen, wenn wir diesen Vers auf dem Hintergrund des Alten Testaments anschauen. Denn das Wort, das hier steht, anhauchen, das kommt auch im Alten Testament vor. Und zwar an zwei ganz entscheidenden Stellen. Die erste ist im Schöpfungsbericht. Da heißt es, da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. Und so wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Die Julien, unsere Tochter, die knetet gerade gern. Und wenn wir kneten, dann holt sie ihre Box mit der Knete ran und dann sagt sie vorher, was sie gerne mal kneten würde, beziehungsweise was Jasmin oder ich kneten sollen. Und oft ist das Programm Löwe, Ziege, Kohlmeise. Ja, ist eine gute Idee. Gut, wir geben unser Bestes. Und es ist zumindest erkennbar, was der Vogel und was der Löwe sein soll. Aber Leben steckt da nicht drin. Im Gegenteil, meistens fällt sogar irgendein Bein ab oder so. Anders ist das bei Gott. Gott hat Adam wunderbar geformt. Und dann, stell dir das mal bildlich vor, was wir hier gerade gelesen haben. Wunderbar geformt aus Lehm, aus Erdboden. Und dann haucht er ihn an. Und haucht ihm das Leben ein. Und dieses leblose Gebilde aus Erde ist jetzt voller Geist, ist jetzt voller Leben, ist jetzt voller Kraft. Etwas ganz Neues ist entstanden, weil Gott ihm das Leben einhaucht, den Geist einhaucht. Das ist nämlich im Hebräischen dasselbe Wort, Atem und Geist. Deshalb wird dieses Gebilde aus Staub, das der Mensch ist, deshalb wird dieses Gebilde aus Staub ein lebendiges Wesen. Er ist vom Tod ins Leben gerufen. War leblos, jetzt lebt er. Weil Gott Leben einhaucht, sein Geist einhaucht. Und ganz Ähnliches lesen wir in Hesekiel 37. Es wird heute zu weit, das ganz zu lesen, aber wenn du die Muße hast, dann schlag das Kapitel zu Hause mal auf. Hesekiel Kapitel 37 ist eindrücklich, was der Prophet dort sieht. Eine Vision. Er schaut in ein Tal voller toter Knochen. Sie sind vertrocknet. Das heißt, da sind sehr viele und sie waren sehr vertrocknet. Also wenn du dir irgendwas vorstellst, was leblos ist, dann das. Aber Gott spricht und Hesekiel sieht, was passiert. Auf den Knochen bilden sich Sehnen und Muskeln wachsen und Haut bildet sich darüber. Und dann heißt es, und das muss immer noch geschehen, dann heißt es, dass der Atem Gottes, der Geist Gottes sie anhaucht und das Leben in sie hineinkommt. Und sie stellen sich auf ihre Füße und das Leben trennen. So spricht Jahwe, der Herr, komm aus allen vier Himmelsrichtungen, du Lebensgeist, und hauche diese Erschlagenen an, dass Leben in sie kommt. Das ist eindrücklich, diese Verse zu lesen. Das heißt, wenn wir ins Alte Testament schauen, dann ist klar, mit dem Anhauchen des Geistes ist davon die Rede, dass etwas, das völlig leblos ist, ein Gebilde aus Staub vom Erdboden oder vertrocknete Knochen, dass die lebendig werden. Und wenn wir hier lesen, dass Jesus seine Freunde, seine Nachfolger anhaucht und sagt, empfangt den Heiligen Geist, dann bedeutet das eben nicht nur die Befähigung zum Dienst, das natürlich auch, diesen Zusammenhang sogar in besonderer Weise, aber es bedeutet noch mehr. Auf dem Hintergrund des Alten Testaments wird deutlich, hier erhält etwas, was leblos ist, ganz neues Leben. Und wenn du als Freund mit Jesus verbunden bist, wenn du dich bei ihm festgemacht hast, dann gilt das auch dir. Dann hast auch du damit völlig neues Leben empfangen. Dann bist auch du Teil der neuen Schöpfung. Dann bist auch du Teil von Gottes neuer Welt. Aber vielleicht sagst du, ich fühle mich nicht so. Es fühlt sich nicht so an. Ich fühle mich oft matt und leer. Mache ich denn was falsch, dass ich nicht so begeistert bin, dass ich vielleicht eben nicht so fröhlich mitklatschen konnte bei dem Lied am Anfang? Ist das neue Leben etwa nicht in mir drin? Ich möchte dich ermutigen. Wenn du dich bei Jesus vertrauensvoll festgemacht hast, dann gilt das, was die Bibel sagt. Dann bist du Teil der neuen Schöpfung, von Gottes neuer Welt. Auch wenn sich das vielleicht gerade nicht so anfühlt. Und ich möchte das mal, passend zu Ostern, mit einem Ei vergleichen. Du siehst hier ein Ei. Von außen betrachtet, tot. Leblose Schale. Von außen betrachtet nichts als ein totes Kalkgebilde. Schön rund, aber mehr eben auch nicht. Das ist doch nichts. Aber im Innern des Eis ist etwas angelegt. Und zwar ist Leben darin, das sich entwickelt. Es ist erst noch ganz klein, nur so ein kleines Pünktchen im Dotter. Dann wird es größer. Es nimmt irgendwann Stück für Stück Form an, mehr und mehr. Es regt sich etwas in diesem Ei. Da steckt offensichtlich doch Leben drin. Und irgendwann, von außen betrachtet, kann man das alles überhaupt nicht sehen. Da, von außen betrachtet verändert sich nichts, aber innen tut sich was. Und dann kommt irgendwann ein sehr besonderer Augenblick, ein besonderer Zeitpunkt. Und da kann man etwas hören. Es macht Knack. Und die tote Schale bricht auf und ein lebendiges Wesen tritt heraus. Zuerst noch mit tapsenden Schritten. Und es macht Piep. Ostern heißt, das Leben bricht durch. Wie bei einem Küken in dem Ei. Vielleicht sieht man sehr lange nichts davon. Vielleicht sagst du, ich wünsche mir etwas davon zu spüren und du spürst es noch nicht so stark. Aber du darfst darauf vertrauen, Gott ist treu, wenn du dich bei ihm festgemacht hast, dann ist dieses neue Leben in dir angelegt. Dann hat Gott auch den Heiligen Geist in dich gegeben und er ist in dir. Und irgendwann bricht es hindurch. Seine Auferstehungskraft wirkt in unserem Leben schon hier. Vielleicht darf hier in diesem Leben schon manches bei dir durchbrechen. Und vielleicht braucht auch in diesem Leben noch manches Geduld. Ich habe noch ein Bild mitgebracht. Vielleicht zählst du auch in diesem Leben manchmal die Tage und sagst, wie lange noch soll das dauern? Wie im Psalm 13. Da heißt es, wie lange noch, Herr? Wie lange noch? Wann komme ich endlich raus aus dieser Situation? Und du machst für jeden Tag des Leids einen Strich. Und du wartest und wartest. Aber irgendwann, und ich kann dir nicht sagen, ob noch hier oder einmal dort, irgendwann macht es Knack. Und die Schale wird aufbrechen. Und ein lebendiges Wesen wird heraustreten, wird frei sein. Und hineingehen in eine ganz neue Welt. Wenn ich hier, dann auf jeden Fall dort. Und das begeistert mich. Das ist etwas von dem Osterfrieden. Das ist etwas von der Osterfreude. Das ist etwas von dem Wunder von Ostern, dass etwas Totes lebendig wird. Von außen lange vielleicht gar nicht zu sehen. Und irgendwann werde ich irgendwann mal hier unter die Erde kommen. Und von außen betrachtet ist das nur tot. Nur eine tote Schale. Aber am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt, da wird es Knack machen. Und die Schale bricht auf und er ruft mich zu sich nach Hause. Und ich bin dabei, in einem ganz neuen Leben, wo vollständiger Shalom sein wird. Alles heil, alles ganz. Die undurchdringliche Mauer des Todes, die alle Menschen umschließt, ist an der entscheidenden Stelle durchbrochen, nämlich da, wo Jesus durchgeschritten ist. Jetzt gibt es einen Durchgang vom Tod zum Leben. Das ist der erste Ostersonntag, haben wir eben gesagt. Und wer durch dieses Loch in der Mauer hindurchschreiten will, der muss hinter Jesus hergehen. Und dann wird es dein Ostersonntag. Denn wenn du dich bei ihm festgemacht hast, dann nimmt seine Auferstehung auch dich mit. Jesus liebt, Jesus lebt, mit ihm auch ich. Und deshalb, so schließe ich mit 2. Timotheus 2, Vers 8. Deshalb richte deine Gedanken ganz auf Jesus Christus aus, auf ihn, der von den Toten auferstanden ist. Und dann kann das sein, wie dieses rote Fenster am Horizont, das dir den Osterfrieden und die Osterfreude verleiht, mitten auf einem Weg, der vielleicht von etwas dunklen Büschen umgeben ist, weil du weißt, ganz grundsätzlich stimmt es. Ganz grundsätzlich ist Frieden da, denn es ist Leben da. Amen.